Liebe Fugis, es ist Samstag, der 4. Juli. Markus S. Kleiner und ich, Marc Süß, sind wieder für euch da, um die Schlagzeilen für euch zu vergolden. Markus, was für Themen hast du uns mitgebracht?
Mein erstes Thema heute ist Reden im Leerlauf, Schlafwandeln mit Ulf Poschardt und Björn Höcke. Und dann habe ich uns eine Kontroverse mitgebracht, den neuen Film von Uwe Boll, Citizen Vigilante. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein Thema, die Büchervernichtung von KI-Firmen und das lang ersehnte, endlich enthüllte Porträt im Kanzleramt von Angela Merkel.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Die Hitzewelle der letzten beiden Wochen raubte vielen von uns den Schlaf. Wir möchten euch heute eine Einschlafhilfe für die nächste Hitzewelle empfehlen. Der kurze und kurzfristig hitzige Schlagabtausch zwischen Ulf Poschardt, seit dem 1. Juli der freieste Mitarbeiter von Axel Springer, und Björn Höcke, dem Landesfraktionsvorsitzenden der AfD im Thüringer Landtag. Dieser Talk war so inhaltsleer wie jedes Gespräch über das Wetter und hat den digitalen Empörungsmilieus mit schlafwandlerischer Sicherheit als sozialer Klebstoff gedient. Bei der nächsten Hitzewelle kann euch dieses monotone Reden im Leerlauf von störenden Wetter- und Alltagsthemen ablenken und euch amüsiert in den Schlaf gleiten lassen.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Auf dem AfD-Sommerfest im thüringischen Greiz sagte Björn Höcke im Juni, ich zitiere Höcke, die Japaner spielen immer noch japanisch, die Chinesen chinesisch, die Kameruner kamerunisch. Aber die westliche Hemisphäre wirkt wie gleichgeschaltet, alles verschwimmt. Und wenn die das Trikot tauschen, weißt du gar nicht, dann hält sich Höcke die Hand vor den Mund, ihr wisst, was ich meine. Wenn man das Trikot dann tauscht, dann weiß man gar nicht, wer ist jetzt von welcher Mannschaft. Na gut, by the way, en passant, das lassen wir jetzt beiseite. Ihr wisst, was ich meine. Zitat Ende. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen, Fugis. Damit verkündete Björn Höcke, wie sein DFB-Traumteam aussähe. Nämlich einheitlich weiß und bio-deutsch, sowie die vermeintlich einheitlich aussehenden asiatischen und afrikanischen Nationalteams. Höcke offenbart sein Zugehörigkeitsverständnis nach Hautfarbe. Das ist Rassismus in Reinform. Typisch Höcke eben. Nichts Neues, zumindest aber ein weiterer Beitrag für die Verfassungsfeindlichkeit von Björn Höcke. Eine Notiz für die Akten und eigentlich kein Medienthema mehr, weil Höcke vergleichbare Positionen schon früher geäußert hat. Ebenso wie einige Mitglieder der AfD. So bezeichnete der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah das DFB-Team mit Blick auf die EM 2024 als Zitat Söldnergruppe, Zitat Ende und Zitat Fremdenlegion, Zitat Ende. Es folgten wie immer erwartbare Empörungs- und Zustimmungswellen, Medienschlachten um die Deutungshoheit, die insgesamt nur ein Ergebnis hatten. Gratis PR für Höcke, online und offline und rhetorischer Leerlauf, bei dem nur einer gewinnt, nämlich Björn Höcke. Das ist nicht nur immer wieder unendlich ermüdend, sondern schlafwandlerisch. Es wiederholt dieselben Muster aus persönlichen Angriffen und Statusspielchen, ohne sich auch nur ansatzweise auf Inhalte einzulassen und lässt dadurch die Debatte zunehmend entgleisen. Höcke-Aussagen wie diese kann und muss man kritisieren. Er macht es jeder Kritikerin und jedem Kritiker immer wieder sehr, sehr einfach. Allerdings sollte man zuerst einmal laut und intensiv über diese unendliche Schlichtheit und Stumpfheit von Björn Höcke lachen. So wie es während seiner Aussagen beim Sommerfest stumpfes Gelächter und stumpfsinniges Zustimmungsschreien gab, so wie ja, ja, ja. Ich habe immer gedacht, ich bin in so einem Film Wrong Turn, wo komische Wesen sich äußern, aber man hat das Publikum nicht gesehen. Naja, ich will ja niemanden angreifen persönlich, das war natürlich Satire. Der lebensweltliche und intellektuelle Horizont ist so begrenzt, also von Höcke und den TeilnehmerInnen, und spießig wie ein deutscher Vorgarten mit Jägerzaun. Das System Höcke ist opak und wird nur durch die persönliche Eitelkeit durchlässig. Und dieses Moment der Durchlässigkeit durch die persönliche Eitelkeit verbindet Björn Höcke mit Ulf Poschardt. Und Poschardt reagierte auf die Höcke-Aussage am 25. Juni bei X und wurde damit diesmal zum Aufmerksamkeitsgewinner, ohne dafür smart oder sonderlich provokant sein zu müssen. Ich zitiere Ulf Poschardt. Er ist und bleibt eine Klemmschwester voller Ressentiments und Rassismus. Solange sowas in der AfD geduldet wird, steht sie zu Recht am Rand. Was für ein ekliger Trottel. Zitat Ende. Der Begriff Klemmschwester ist eine umgangssprachliche und oft abwertende Bezeichnung für einen homosexuellen Mann, der sein Coming-out noch nicht hatte oder aus verschiedenen Gründen nicht offen zu seiner sexuellen Orientierung steht. Der Begriff Klemmschwester ist diskriminierend, weil er eine queere Person bzw. queere Lebensweise pauschal mit einem abwertenden, spotthaften Klischee verknüpft und dadurch Menschen aus der queeren Community durch eine abwertende Schublade herabsetzt, anstatt sachlich über rassistisches Verhalten wie das von Höcke zu sprechen. Wer Rassismus bzw. eine rassistische Aussage kritisiert, so wie Ulf Poschardt, dabei aber einen diskriminierenden, queerfeindlichen Begriff verwendet, verdoppelt die Diskriminierung, anstatt die eigentliche Kritik der Diskriminierung überzeugend zu präsentieren. Das verlagert die Aufmerksamkeit, genauer verdoppelt diese. Poschardt springt auf die Schulter von Höcke und läuft jetzt mit. Warum Poschardt und Höcke dennoch keine Sportsfreunde werden? Dazu später mehr. Poschardt und Höcke haben aber auch noch etwas anderes gemeinsam. Die Haltung, mit Provokation auf Provokation zu reagieren. Provokation als Stilmittel führt zum rhetorischen und intellektuellen Leerlauf. Egal, ob von links, von rechts, aus der Mitte, aus dem Buch, aus dem Bauch oder sonst woher. Provokation bleibt immer Form. Als Form ist sie lediglich ein Aufmerksamkeitsversprechen. Auch in einem Videointerview mit der Schweizer Weltwoche, das am 29. Juni stattfand, ihr findet das Video bei YouTube, kritisierte Ulf Poschardt diese rassistische Aussage von Höcke. Wir haben vor 3 Wochen bei Fugengold das Interview von Björn Höcke mit Roger Köppel im Weltwoche-Podcast besprochen. Der Titel dieses Gespräches mit Ulf Poschardt lautet, und darauf bezieht sich auch der Titel unserer heutigen Aktuell-Rubrik, in der ihr euch gerade befindet, Zitat, schlafwandelnd in die Katastrophe, Ulf Poschardt über Deutschland auf dem Irrweg, Zitat Ende. Hier sagt Poschardt sinngemäß, ich beziehe mich ausschließlich auf die Position zur Höcke-Sommerfest-Aussage, ihm sei die sexuelle Orientierung, die Herkunft und die Religionszugehörigkeit der Fußballspieler vollkommen egal. Hauptsache, sie würden Leistung erbringen und gewinnen. Die Leistung und das Gewinnen bezieht Ulf Poschardt auf ein Wir. Die Nationalmannschaft spielt und gewinnt für uns. Über Nationalismus und Patriotismus, über Fußball und Zugehörigkeit und so weiter haben wir in den letzten Jahren bei Fugengold schon so viel gesagt, da erspare ich mir hier mit Blick auf diese Themen den Kommentar. Zudem, so geht Poschardt weiter, sei alles in Deutschland zurzeit und das veranschauliche der deutsche Fußball mustergültig nur noch mittelmäßig. Und das versteht Poschardt nicht, darüber ärgert sich Poschardt. Eine Haltung, die andere Identitätsmerkmale, also Religion, Herkunft, sexuelle Orientierung, akzeptiert, und jetzt kommt der Clou, wenn sie funktionieren, ist selbst diskriminierend. Denn sie gewährt Anerkennung nicht als gleichwertige Menschenwürde, sondern als bedingte Toleranz, also wenn sie gewinnen. Gleichwertigkeit bedeutet aber für mich, Menschen sind unabhängig von Orientierung, Religion oder Herkunft voll respektiert und eben nicht nur nützlich. Menschen werden hier nicht als Individuen betrachtet, sondern als eine Kategorie. Es geht in diesem meritokratischen Denken um Leistung, Effektivität, Produktivität und messbare Ergebnisse. Leistung wird hier in der Erzählung von Poschardt zu einem Wir-Projekt oder zu einem Wir-Projekt verklärt. Zugehörigkeit wird politisch geformt. Wer dazugehört, bestimmt nicht das Team, sondern wer die Erzählung von Erfolg als moralischen Freifahrtschein verkauft. Und wenn alles ist mittelmäßig behauptet wird, werden Probleme individualisiert, statt Machtverhältnisse, Strukturen und Bedingungen zu prüfen. Damit wird Kritik durch Resignation ersetzt und das Wir wiegt wie eine Ausrede statt wie eine Verantwortung. Ulf Poschardt ist in dieser Hinsicht nicht flexibel, sondern festgefahren. Er würde wahrscheinlich sagen, überzeugt, aus Gründen. Ich lasse das so stehen, denn hier müsste das Gespräch mit Ulf Poschardt einsetzen. Wir laden ihn natürlich herzlich zu Fugengold ein, mit uns zu sprechen über diese Themen. Ich möchte hier nicht weiter für Ulf Poschardt sprechen, sondern nur Stellen zitieren, die er sagt. Bei X reagierte Höcke auf den Post von Poschardt so. Ich zitiere Höcke. Herr Poschardt, Die Veränderung der Nationalmannschaft ist offensichtlich. Symbolisch hat sich die Mannschaft sogar das National entfernt. Die Globalisten wollen alles auflösen, nichts darf bleiben, kein Volk, keine Tradition, keine Identität. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Deutschen das will. Zitat Ende. Diese Aussagen rahmen plurale Zugehörigkeiten und gesellschaftlichen Wandel als Auflösung und Entfernung des Nationalen um, wodurch Menschen mit anderer Herkunft pauschal als Bedrohung des Volkes konstruiert werden. Das ist rassismuskritisch problematisch, weil die Zugehörigkeit an Ethnie knüpft, also weil man also Zugehörigkeit an Ethnie knüpft, statt an gleiche Rechte und Teilhabe. Zudem wird mit die Globalisten eine diffuse, verschwörungsideologische Tätergruppe identifiziert, während zugleich behauptet wird, die Mehrheit der Deutschen wolle das nicht. So wird natürlich Angst politisch mobilisiert und Rassismus als angebliche Volksmeinung normalisiert. Dazu folgte noch ein Video von Höcke für Poschardt, weil Höcke hatte angebissen. Höcke hat gemerkt, mit dem Poschardt muss ich reden. Der ist prominent, der ist Fame, der ist aber auch ein Konservativer. Also da muss man doch mal. Und wenn der mich vorführen will und wenn der mich ekligen Trottel nennt, und da muss ich doch reagieren, da muss ich doch locker sein, da muss ich doch souverän sein. Das lasse ich hier nicht stehen. Was passierte? Höcke sitzt in diesem Video mit einer beigen Baseballkappe von Barbour. Für mich Spießer eben, stil- und geschmacklos. Also mit dieser Kappe sitzt er. Dazu hat er eine für mich zumindest ideologisch passende dunkelbraune Sonnenbrille auf und einem zwei Knöpfe geöffneten blau-weiß gestreiften Hemd in einem Fiat Cabrio. Seit seinem Auftritt im Podcast Ben Ungeskriptet, auch das haben wir ausführlich besprochen, versucht sich Höcke, der Sportler, auch zumindest in meiner Wahrnehmung, als Begehrenskörper zu präsentieren. Faschismus und Sexualität gehören bekanntlich seit über 100 Jahren bereits zusammen, eher toxisch als demokratisch. Höcke blickt seitlich in die Kamera, um den Eindruck zu erzeugen, dass er dieses Video spontan natürlich und so nebenbei, by the way, wie er sagen würde, oder en passant aufnimmt. Ich habe in den letzten Jahren selten jemanden gesehen, der so krampfhaft versucht, locker zu sein wie Björn Höcke. Das hat nicht geklappt. Und das wird auch nicht klappen. Meine Meinung dazu? Slapstick und Verkrampfung. Vielleicht ist das das neue Logo von Björn Höcke oder der AfD-Landtagsfraktion in Thüringen. Allein die Art, wie Höcke versucht, Spontanität im Reden zu inszenieren und dazu mimisch synchron zu sein, hat bei mir minutenlangen Lachanfall ausgelöst. Aber wir wollen ja nicht über mich reden. In diesem Video spricht Höcke Poschardt direkt an und fordert ihn vollkommen absurd zu einem sportlichen Wettkampf heraus. Ich möchte mal zitieren, was Höcke dort sagt. Ihr findet das Video noch bei YouTube und so weiter. Mensch, Ulf, du alter Spießbürger, hast ja wieder ganz schön viel Polemik produziert. Gegenüber den Weißen, gegenüber meiner Partei. Naja, wie dem auch sei. Vielleicht sollten wir uns einfach mal treffen und ein bisschen Sport zusammen machen, um zu gucken, wer der Waschlappen von uns beiden ist. Ulf, wie wäre es denn mal mit einer Race Across Thuringia mit dem Rennrad? Oder kleiner Halbmarathon auf dem Rennsteig? Du entscheidest und sagst mir einfach Bescheid. Liebe Grüße aus Thüringen, dein Björn. Zitat Ende. Höcke greift Poschardt wie dieser Höcke mit herabwürdigen Begriffen an. Alter Spießbürger, Waschlappen, Poschardt ekliger Trottel. Und verknüpft die Kritik von Poschardt an seiner AfD-Sommerfest-Aussage mit einer schlichten Abwertung von Poschardt. Damit entwertet Höcke jede Diskussion, anstatt diese zu führen. Gleichzeitig macht Höcke aus einem politischen Streit eine Wettkampfinszenierung, die über Empörung und Statusfragen, wer ist denn nun der Waschlappen, anstatt über Inhalte zu entscheiden. Und das wirkt wie eine Verschiebung von Verantwortung. Richtig problematisch ist zudem, dass der Vorschlag zur sportlichen Klärung die eigentliche Debatte über gesellschaftliche Positionen verdeckt, ganz klassisch, um Polarisierung zu ersetzen durch persönliche Dominanz anstatt besserer Argumente. Wer von Ressentiments und Rassismus lebt wie Höcke, und in dieser Hinsicht hat Ulf Poschardt natürlich vollkommen recht, der hat keine starken Argumente oder überzeugenden Inhalte. Mit Höcke kann man daher gar nicht außerhalb des eigentlichen politischen Milieus und außerhalb seiner ideologischen Jägerzaun-Mentalität diskutieren. Höcke ist die stabile Schieflage. Mit Polemik gegen Polemik. Mit Provokation gegen Provokation. Mehr geht da eben nicht. Mit dem Ergebnis Leerlauf und Müdigkeit. Porsche hat natürlich dieses sportliche Angebot abgelehnt und YouTube reagiert erwartungsgemäß ermüdend. Aktien im Kopf, Schlagzeile. Nach Beleidigung gegen AfD fordert Höcke Porsche zum Radrennen heraus. Der Deutschlandkurier. Höcke fordert Porsche zum sportlichen Duell heraus. Der Springer-Journalist kneift. Rational populistisch, Schlagzeile, Höcke postet peinliche Ansage gegen Ulf Poschert und der lacht ihn aus. Klupper Twins, 1 gegen 1, peinliche Ansage, wegen dieses Auto-Videos wird Höcke ausgelacht. Ulf Poschert demütigt AfD-Mann. Steuern im Kopf, Schlagzeile, das Ende eines liberalen Denkers, Höcke versus Poschert. Und zum Abschluss der Dara. Weltclown Ulf Poschert und AfD-Dulli Björn Höcke haben Streit. Und es ist nur witzig. Naja, und damit sind wir dann auch bei der Zerstörung. In den Medien, vor allem in den sogenannten alternativen Medien, ist die Zerstörung ein geiler Fiebertraum. A zerstört B, yeah, wie Orgasmus. B zählt zum eigenen Lager. Diskussion beendet. Woo! Frage: War ich gut, Schatz? Man lacht, man regt sich auf, man empört sich, man ist sich einig. Das Mann regiert den Diskurs. Und das ist immer eine schlechte Entscheidung. Vor 99 Jahren hat Martin Heidegger in seinem Hauptwerk Sein und Zeit bereits eine Medienkritik formuliert, die in unseren digitalen Zeiten und in den Erfolgszeiten der sogenannten alternativen Medien, die sich selbst heroisch gerne als die freien Medien bezeichnen, eine umfassende Bedeutung erhält. Das Mann bei Heidegger bezeichnet die anonyme gesellschaftliche Durchschnittlichkeit. Es ist der alltägliche, uneigentliche Modus des menschlichen Daseins, in dem der Mensch nicht als eigenständiges Individuum lebt, sondern sich völlig dem anpasst, was man tut, was man denkt oder sagt. Das Mann ist niemand Konkretes, aber es bestimmt unauffällig und subtil unser gesamtes Handeln, unsere Urteile. Ja, deshalb ist auch so viel immer nicht mit Klarnamen im Netz, sondern lebt über Anonymität. Man schließt sich Meinungen an, man hat Haltungen, man weiß, was richtig und was falsch ist. Indem man sich dem Mann unterwirft, gibt man die Verantwortung für das eigene Leben ab. Und das findet eben statt bei all diesen EmpörungsbürgerInnen im Social Media oder den NutzerInnen der sogenannten alternativen Medien. Man gibt das eigene Leben ab an jemanden wie Julian Reichelt, an News, an Kompakt, an alle anderen, weil die sprechen dann für einen. Und in dem Sprechen für einen wird man selbst, aber man wird eben Kollektivkörper und wird entindividualisiert und man denkt, man wäre so ein Power-Individuum. Man macht, was alle machen. Das führt zur Entlastung, zum Konformismus. Der Mensch verliert sich selbst im Mann. Er lebt nicht aus eigenem Entschluss, sondern treibt stromlinienförmig mit dem gesellschaftlichen Strom. Nur ein Aspekt ist heute anders als bei Heidegger. Das Mann duldet bei Heidegger keine Extreme. Alles Echte, Herausragende oder Abweichende wird eingeebnet. Heute ist es umgekehrt. Nämlich das Extreme ist zum Normalen gemacht worden und verstärkt damit die Diktatur des Mannes. Aufmerksamkeit ersetzt Mündigkeit. Provokation ersetzt Kritik. Empörung ist Hilflosigkeit. Die Poschert-Höcke-Kontroverse veranschaulicht genau das Muster gültig. Das ist im Endeffekt, ist das die Reaktualisierung Heideggers Analyse des Manns in einem digitalen Format, in einem digitalen Streit. Ulf Poschert und Björn Höcke wirken auf mich in dieser kurzfristigen virtuellen Virulenz wie die aus der Zeit gefallenen Figuren aus der Romantrilogie Die Schlafwandler von Hermann Broch, in der es um den tiefgreifenden Werteverfall und die moralische Orientierungslosigkeit der deutschen Gesellschaft zwischen 1888 und 1918 geht. Alle Figuren bewegen sich wie Poschert und Höcke schlafwandlerisch durchs Leben, getrieben von irrationalen Ängsten und Idealen. Marc, wie hast du die Höcke-Poschert-Kontroverse wahrgenommen? Spricht das Mann aus dir? Bist du erregt? Bist du wütend oder bist du verkrampft im Gesicht durch so viel Lachen? Du hast ja nur durchgelacht die ganze Zeit beim Vorstellen des Themas.
Markus, mein Lieber, ein wundervoller Kommentar. Ich glaube, du hast allerdings leider Höcke und dessen Publikum spätestens bei Heidegger natürlich komplett verloren, aber alle, die noch zuhören, sind dabei. Ja, ich habe das verfolgt, musste lachen. Die Wehrsportgruppe Höcke hat das mit dem Bike Race und den Race Wars, glaube ich, durcheinander gebracht. Er hat hier irgendwie was ganz anderes gemeint vielleicht. Zumindest das muss man Ulf Poschert zugute halten. Er setzt sich nicht mit den Idioten in den Sandkasten zum Spielen. Das ist ja schon mal gut. Ich habe das verfolgt und habe ein anderes Problem mit dem Diskurs. Mir ist klar, auch in den Aussagen, dass Poschert jetzt nicht als rechts einzuordnen ist. Versteht sich ja, das sagt er auch und schreibt er immer wieder, als liberal, marktwirtschaftlich, anti-etatisch, ausdrücklich nicht AfD-Wähler und er zieht auch bei Höcke eine klare Grenze. Und ich finde aber, das Problem ist trotzdem komplexer, weil Poschert bedient aber Narrative, die in rechten Räumen exzellent funktionieren. Medial, inhaltlich, seit Jahren. Er spricht von diesem dysfunktionalen Deutschland, das hast du auch erwähnt. Er spricht immer von zu viel Moral, zu wenig Leistung im Volkskörper, sagt er nicht, aber zu wenig Leistung zumindest. Er spricht von schwachen Institutionen, linksgrüner, kultureller Dominanz, die irgendwie übergriffig ist, anti-universitär, anti-Brandmauer, Anti-AfD-Verbot. Also das sind so die Evergreens, die ich immer wieder raushöre. Er sagt also nicht AfD wählen, aber rechte Deutungsmuster werden durch das, was er schreibt und sagt, bürgerlich-liberal anschlussfähig gemacht. Und auch wenn du selbst keinen Hass sehen willst, kannst du den Boden natürlich bereiten durch problematische Aussagen. Und das ist die Kritik, die ich daran formulieren würde. Das heißt nicht, dass man recht sein muss, aber du kannst natürlich sagen, du kannst völkische Ressentiments bekämpfen und trotzdem einen Resonanzraum öffnen für eine rechte Anti-Mainstream-Erzählung. Er ist kein Höckemann, okay, aber die Frage ist, kannst du rechte Räume dauerhaft bespielen, ohne diese Logik zu normalisieren? Zugespitzt, Poschert ist jetzt kein klassischer Rechter, aber er liefert rechten Milieus eine Sprache, in der sie sich bürgerlich anhören. Und das ist ein Kernproblem, was ich habe damit.
Kann ich absolut nachvollziehen und ich finde das sehr interessant, aber auch wie gesagt, da auch nochmal die Einladung zum Gespräch mit uns. Wenn seine Bücher wie Shitbürger, das ich ein vollkommen misslungenes Buch finde, auch ein hochgradig problematisches Buch, ich möchte es aber jetzt nicht banal machen, um diese Komplexität, die trotzdem darin abgebildet ist, hier einfach wegzulabern, das möchte ich nicht machen, aber wenn ein Slogan verwendet wird wie Macht kaputt, was euch kaputt macht. Naja, Fugis, ihr wisst ja, mein letztes Buch war Keine Macht für niemand und ich habe versucht, eine andere Geschichte Deutschlands zu erzählen im Spiegel politischer Popsongs aus Deutschland. Und natürlich sind Tonsteine sterben da wegweisend gewesen. Ich bin nicht der Freund produktiver Zerstörung in diesem neoliberalen Sinne. Mir geht es eher um Keine Macht für niemand. Ich habe mehr Spaß an anarchistischen Ideen und Projekten als an produktiver Destruktion. Aber das andere in seinem Bückbürger ist es Erich Mühsam. Sich fügen heißt lügen. Und jetzt ist es das Interessante dabei, wo sind Form und Inhalt und wie matcht das miteinander? Weil ich sehe die Form, also die Form der Provokation, das ist ja das, was ich auch sehr stark kritisiert habe, weil im Vergleich Höcke, Poschert ist intellektueller, also ein sehr, sehr kluger Mensch. Ich teile sehr viele seiner, fast alle seiner Ansätze nicht und habe da unglaublich viel Kritik dran, aber er ist halt ein Intellektueller. Was er da manchmal draus macht, ist eine Frage, aber das ist egal. Björn Höcke ist far away von intellektuell. Der hat so eine unfassbare Banalität in sich, die er hochjazzt über Antiquiertheit und die dann als intelligent, schlau, toll und belesen und wie auch immer darstellt. Dann macht er solche immer diese Sprachspielsachen, wo er dann ja hier vom Wortstand, auch in diesem Podcast mit Roger Köppel, dann macht er so lehrermäßig so, oh ja, also vom Wortstamm kommt es dann daher und so, ja. Und auch so Sätze wie, ja, by the way, en passant, das ist so dümmlich. Das ist so, boah, ich denke mir so, Alter, das kannst du nicht so reden. Und wer findet das geil? Wer hört dir zu? Wer will von dir angeführt werden? Wer gibt dir deine Stimme? Was erwartet ihr? Also, ne, so eine Sportgruppe, renn durch den Wald, fahr mit dem Fahrrad, mach Leibesertüchtigung. Ja, okay. Aber intellektuell ist da nichts. Und da muss Provokation Form bleiben. Da ist Ideologie, da ist Rassismus, da ist Ressentiment, da ist völkisches Denken, da ist Blut- und Bodenideologie. Also all diese Sümpfe, ja. Und nicht auf einer reflexiven Ebene. Bei Poschert ist ein hohes intellektuelles Kapital vorhanden. Und ich frage mich dann, warum verpufft das so oft in Provokation, genau wie hier auch, und ist nicht diskursfähig. So. Und dann wird es eine Opazität. Das sieht man immer Auftritte, Wiener Festwochen und so weiter, wo einfach nur so hier, take it, und wenn ihr nicht wollt, fuck you. Ja, fuck you all. Alle meine Finger sind Mittelfinger, so, ja. Immer wieder. Und weil ich Outlaw bin, weil ich Widerständler bin und so. Und da würde mich diese Klammer, weil also als ich Shitbürgertum gelesen habe, habe ich gesagt, jeder Satz ist falsch. Also wirklich, jeder Satz ist falsch. Und ich kann zu jedem, ich kann zu jedem jetzt ein Gegenargument, dann wäre der Diskurs spannend und so weiter. Aber es ist eine Opazität auch im Diskurs selber, weil diese Schwelle nicht erreicht wird. Und das ist eine ähnliche Opazität. Und deshalb ist auch die Nähe da zu Höcke einfach wiederum da. Mit Höcke kannst du nicht diskutieren. Niemand kann in keiner Talkshow, in keinem Moment, das muss man nochmal kapieren, aufhören mit Höcke reden. Weil natürlich ist er, wenn er bei Ben sitzt, wenn er bei Köppel sitzt, dann erfährt man wahnsinnig viel und sieht, mein Gott, ist das schlicht. Mein Gott, ist doch nicht, also, ist das alles? Ist das, out of the box? Ist das irgendwie das Geheimnis der Weltenwandler und so weiter? Also, was ist es, was funktioniert? Bei Höcke funktioniert die Form. Bei der AfD funktioniert größtenteils die Form. Das ist auch bei jemandem dann wie dem Zauberflüsterer Götz Kubitschek. Der hat, ne, sein Buch, die Provokation. Dann habe ich den ganzen Neurechten die Provokation mitgegeben. Dieses Buch ist so dermaßen dürftig von Götz Kubitschek. Also so, nun verschwenden wir keine Zeit darüber. Also ich könnte mir jetzt stundenlang hier auslassen. Aber man glaubt, das ist eine Metaphilosophie. Das ist so der Urgrund, die Ursuppe. Da wedeln wir alle drin und dann machen wir so Ursuppenbad und so. Das ist Bullshit. Es ist reine Form. Aber Politik ist nicht nur Form, ist nicht nur Inszenierung, ist nicht nur Ästhetik, ist nicht nur laut schreien. Es ist fucking Inhalt. Arbeiten an Fakten. Momente zu schauen, wie kriegen wir Gerechtigkeit in eine Gesellschaft hinein, die hochgradig plural ist, die divers ist und so weiter. Und versuchen sie nicht zu renormativieren unter solchen ethnischen Aspekten. Wer ist richtiger Deutscher? Was ist der Nationalismus? Wofür steht Deutschland und so weiter? Bei Porsche hat er andere Ideen, aber das Moment der Provokation dominiert so oft. Und das ist etwas, was ich einfach enttäuschend finde oder auch lame finde. Wo ich mir denke, ist das einfach so ein Dandyismus? So ein Snobismus? Oder was ist die Attitüde? Oder reicht das schon? Oder reicht die Attitüde einfach zu sagen, ey, hasst mich alle, dann habe ich ein geiles Leben. Und dann bin ich mit meinen Buddies unterwegs. Aber das wäre ja eigentlich für einen Intellektuellen zu wenig. Und das ist sozusagen mein Grundthema. Und deshalb rückt in diesem Moment, deshalb habe ich das so zusammengeführt, nicht um zu sagen, Ulf Poschardt ist Neofaschist wie Höcke. Darum ging es überhaupt nicht. Sondern es ging einfach genau darum zu sagen, die Form der Präsentation von Themen ist hochgradig vergleichbar. Und die Wirkung ebenfalls. Also, was ist der Beitrag? Und das ist sozusagen das, was ich hier gesehen habe. Warum wir dem auch so viel Raum gegeben haben, weil wir immer mehr, auch wir haben so viel über die AfD gesprochen, so viel über Höcke gesprochen, so viel über die ganzen Neofaschisten in unserem Land gesprochen, dass es immer wieder das Moment kommt einer Ästhetisierung von Politik. Das ist das, was steht. Und dann natürlich diese ekelhaften, rassistischen, auch antisemitischen, sexistischen, homophoben, transfeindlichen und so weiter Ideologien dabei. Aber es ist primär die Form, die wirkt. Also muss da ein Hebel angesetzt werden, an der Form, an der Ästhetik, an der Inszenierung. Und ein Moment, natürlich kann man sagen, das Verlachen ist auch im Sinne der Kommunikationsguerilla, subversives Verlachen, aber Lachen alleine ist auch wieder Form, ist eben nicht Inhalt. Und das reicht eben nicht aus. Das ist mein Punkt, das ist mein Problem. Fuck nochmal, Marc. Jetzt hör auf, über meine Themen zu reden. Jetzt mal aufhören, über Höcke zu reden. Bring uns doch mal Licht in diesen Podcast, ey.
Ich werde es versuchen. Von Büchern, die wir vielleicht zur Seite legen, besser kommen wir zu Büchern, die gekauft, gescannt und geschreddert werden. Es geht nämlich um KI-Firmen und ihren Umgang mit Büchern. Ein kurzes Zitat aus der SWR-Meldung dazu. KI frisst Bücher, wenn Antiquariate zu Datenminen werden. US-Firmen kaufen Bestände von Antiquariaten auf, um KI zu trainieren und deutsches Urheberrecht auszuhebeln. Ein Antiquariat ist besorgt, dass dadurch Kulturgut verloren geht.
Der Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Werte. Medien.
Markus, liebe Fugis, worum geht's? Es geht um mehr als nur den aktuellen einen Fall. Es geht um ein Muster, das sich erkennen lässt bei verschiedenen KI-Companies und wie die mit urheberrechtlich geschützten Werken und Büchern umgehen. Der erste Fall ist der Fall von Anthropic, dem KI-Unternehmen, das auch viel in den Medien war. Und das ist durch Gerichtsunterlage und Medienberichte belegt mittlerweile, dass das Unternehmen Millionen gedruckte Bücher gekauft hat, um sie destruktiv scannen ließ. Das ist ein Euphemismus immer noch, obwohl es schon destruktiv heißt, denn da wird die Bindung entfernt, Seiten werden zugeschnitten, gescannt und dann die Originale einfach entsorgt. Also diese Bücher werden vernichtet. manchmal auch recycelt, auf jeden Fall aber als Buch eben vernichtet. Das Ganze geschah bei Anthropic im Rahmen des Projekts Project Panama. Und diese Bücher wurden einfach als Trainingsdaten für die neuen Claude-Modelle genutzt. Washington Post hat unter anderem darüber berichtet, stützt sich da auf mehr als 4000 Seiten von Gerichtsunterlagen. Ja, es gibt eben seit Frühjahr 2026 auffällige Großbestellungen. Das ist so das neueste Thema bei europäischen und deutschsprachigen Antiquariaten, unter anderem durch das kanadische Unternehmen Zoom Books. Ganz, ganz viele Medien haben darüber berichtet, übereinstimmend auch über diese systematischen Bestellungen, auch ungewöhnliche, meistens nachts, teils scheinbar wahllos. Es geht oft um Sach- und Fachbücher und immer genau ein Exemplar pro Titel. Vielleicht wichtig zu sagen, dass bei diesem Zoom-Books-Komplex aktuell ist nicht belegt, dass die Bücher tatsächlich für dieses KI-Training destruktiv gescannt oder vernichtet werden. Es ist aber natürlich ein naheliegender Verdacht, weil das Muster zu bekannten KI-Datenbeschaffungsstrategien passt und Anthropic eben belegterweise genauso gearbeitet hat. Die rechtliche Seite davon ist interessant. Vor allen Dingen juristisch in den USA wurde diese Anthropic-Verfahren ein wichtiger Unterschied sichtbar. Ein Gericht sah nämlich dieses Training mit rechtmäßig erworbenen Büchern als Fair Use an. Und das ist ein wichtige gesetzliche Regelung des Fair Use in den USA. Wenn du jetzt für pirated Bücher, die du unrechtmäßig sozusagen gescannt und eingespeist hast, für solche Schattenbibliotheken, die sind und bleiben rechtlich problematisch. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Viel spannender finde ich aber, Tatsache ist, diese Bücher werden eben gekauft, bestellt. Es geht um alte Bücher, teilweise wertvolle Bücher eben. Und die werden jetzt in die KI eingespeist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch der KI-Datenhunger beim Zoom-Books-Komplex dahinter steht, auch wenn es jetzt noch nicht belegt ist. Es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass hier rechtliches Kalkül mitspielt. Es geht eben um diese Fair-Use-Logik aus der USA. Und es geht eben vor allen Dingen darum, dass in Zukunft vielleicht vergriffene oder digital nicht verfügbare oder einfach nischige Sach- und Fachbücher für KI-Firmen besonders wertvoll werden. Was steckt dahinter? KIs wollen immer besser werden, den Nutzern immer viel weitere Mehrwerte bieten sozusagen. Und irgendwann sind alle öffentlich zugänglichen Datenbanken, Texte, Lexika eben gecrawled, gescannt, in die KI eingefügt. Das heißt, um besser zu werden inhaltlich, dich teilweise von so KI-Trash zu entfernen oder zu optimieren, musst du eben auf neue Datenquellen zugreifen. Das ist die eine Seite. Das könntest du natürlich sagen, okay, du trainierst die Daten auch mit Büchern. Das perfide daran, finde ich, ist eben, dass sie die Bücher dann scannen. Die sind dann in ihrem Algorithmus und die restlichen Bücher vernichten, damit sozusagen ein Wettbewerbsvorteil für sie entsteht, dass sie eine bessere Datengrundlage haben. Ich habe es eingangs schon als kleinen Wortwitz erwähnt. Viele haben das in letzter Zeit natürlich mit so einer Art Bücherverbrennung verglichen. Das finde ich unsachgemäß oder nicht richtig in dem Kontext. Ich finde, naja, wenn du jetzt über die NS-Bücherverbrennung sprichst, das ist natürlich in dem Sinne gefährlich, weil das war ideologisch antisemitisch-faschistische Aktion sozusagen. Das hier ist insofern anders, dass es jetzt keine öffentliche ideologische Reinigung, keine faschistische Inszenierung ist sozusagen. Diese Differenzierung macht es für mich nicht harmlos, aber es ist trotzdem was anderes. Es ist eine ganz kalte kommerzielle Nutzung. Die Bücher werden nicht verbrannt, weil die Inhalte gehasst oder abgelehnt werden, sondern weil die Inhalte nützlich sind. Das ist inhaltlich ein Unterschied. Und es ist aber trotzdem eine andere Form von Gewalt gegen Kultur. Das ist das, was mir dabei wichtig ist. Es ist nicht Zensur, sondern es ist Extraktion, Endstufe Kapitalismus, das Original zerstören. Vielleicht ein Begriff, der für mich am ehesten passt, ist so eine Art Datenkolonialismus an Kulturgütern. Du suchst dir alte Bücher raus, kaperst die für dich, klaust die, lässt die verschwinden. Das Ganze, was da Bedeutung hat, was an Wissen angehäuft ist, natürlich nochmal anders überprüft von einer anderen Qualität, wird einfach nur Rohstoff. Und was Rohstoff ist, wird im neoliberalen Turbokapitalismus der KI-Welt natürlich skaliert. Und alles, was skaliert werden kann, muss verwertbar gemacht werden. Ja, da sind wir irgendwie und für mich ist das irgendwie moralisch katastrophal. Nicht, weil ich denke, dass jedes alte Buch automatisch irgendwie so ein Riesenkulturgut ist oder ein Heiligtum ist, aber das hier ist irgendwie das Gegenteil von öffentlicher Digitalisierung. Es ist eine Extraktion für eben private Modelle. Und es geht irgendwie, ja, ich habe es schon gesagt, Kapitalismus in Reinform, Skalierung, Wettbewerbsvorteile, Datenhunger, Modellqualitäten, Marktpositionen, darum geht's hier. Bücher werden gekauft, weil ihr Inhalt brauchbar ist und danach werden sie, wie zumindest bei Anthropic-Fall klar ist, materiell wertlos. Und das ist irgendwie für mich fast noch deprimierender, dass nicht Hass diese Kultur zerstört, sondern Gleichgültigkeit. Die Effizienz schreddert diese Bücher mittlerweile. Ich habe es gerade von Jan Böhmermann gehört. Er hat gesagt, stell dir vor, es ist Kulturkampf und keiner geht hin. Ein ähnlicher Fall liegt hier, finde ich, gerade vor. Wir können uns natürlich als Fugengold fragen nach der Meldung der letzten Wochen, was sagt eigentlich Wolfram Weimer dazu? Und was sagt der Verfassungsschutz? Was passiert, wenn linksradikale Bücher in die KI einfließen? Vielleicht ist es doch ein verfassungsrechtlicher Fall, diese KI-Scans. Aber Spaß beiseite. Das bringt mich wieder zu der Kernidee, die wir hier schon mal hatten oder ich schon mal hier vorgeschlagen habe. Es wird für mich immer deutlicher, dass wir irgendeine Art von Kennzeichnungspflicht für KI-Inhalte brauchen. Und zwar auf einer ganz anderen inhaltlichen Ebene, glaube ich, nochmal. Nicht nur, dieser Text wurde mit KI erstellt, sondern mit welcher KI? Wie wurde die denn eigentlich gefüttert? Welche Lizenzierungen, welche Urheberinnen stecken da dahinter? Wie wurde eigentlich mit dem Ausgangsmaterial umgegangen? Für mich gibt es, das gibt es ja im Ernährungsbereich, es gibt die Haltungsformen schon, vielleicht gibt es Haltungsnoten für KI-Modelle in Zukunft, weil bei all dem fragt man sich immer nicht, was ist eigentlich mit Urheberinnen, mit Wissen, mit Allgemeingut? Also, na, was machen denn die Unternehmen mit den vielen, vielen Millionen Dollar, die sie haben? Die könnten ja diese Bücher auch einfach spenden dann, aber dann sind sie eben nicht mehr ihr Datenschutz. Also für mich bleibt unterm Strich, wir brauchen irgendwie Haltungsnoten und eine Kennzeichnungspflicht für KI, weil das Thema immer komplexer wird und immer mehr Dimensionen erreicht, die, finde ich, in der Konsumentscheidung aller spätestens eine wichtige Rolle spielen. KI-Kennzeichnung muss mehr sagen als generiert. Es muss sagen, unter welchen Bedingungen wurde das eigentlich gebaut. Markus, wie schaust du als Wissensarbeiter, Textmalocher, als Autor eigentlich auf so eine Meldung?
Ja, also ich möchte erstmal sagen, dass diese Vergleiche zur Bücherverbrennung, zum Pogrom einfach ekelhaft sind, weil sie wollen die Singularität der Shoah relativieren und das ist, lehne ich komplett ab, das ist völlig falsch historisch. Das war genauso wie zur Pandemiezeit, als man sich dann Abzeichen für Jüdinnen und so aus dem Dritten Reich aufgeklebt hat. Das ist einfach pervertiert. Die Leute gehören geohrfeigt, die sowas machen. Also im symbolischen Sinne, nicht im realen Sinne, um Gottes Willen. Das andere ist, wir sind in so einer Übergangsphase. Die eine Übergangsphase ist, dass die Frage ist, wer kauft den Antiquariaten noch Bücher? Ich habe ja eine große Bibliothek und muss den Statiker kommen lassen, damit der Boden nicht durchbricht und ich bin halt Büchermensch. Ich bin 73 geboren und das war einfach so, Bücher gehörten immer dazu und ich habe eine große Freude, Liebe zu Büchern. Also ich gehe in Antiquariate auch noch so. Aber das ist ein verschwindendes Geschäft. Wenn ich an meine Studierenden denke, wenn ich an die jüngere Generation denke, da wird der Weg ins Antiquariat nicht mehr so der erste, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte sein. Also wir haben dann hier dann ein kulturelles Kapital, das ungenutzt in Räumen sich befindet, wo dann auch wahrscheinlich ein ganzes Geschäftsfeld zunehmend aussterben wird. Weil wir auch, wenn wir so in Buchhandel schauen, was wird gekauft, geht zu Thalia, du hast 90%, das nennt man Buchtapete, also einfach Bücher, die da sind, aber dann wieder zurückgeschickt werden, weil sie keiner kauft, um einfach das Gefühl zu geben, es ist vollständig, es ist viel da. Alles ist gut so, ja, die Produktion geht voran. Wenn du dir das Verlagsbusiness anschaust, machen 10% der AutorInnen 90% des Buchverkaufsmarktes aus und die restlichen 90% müssen sich die 10% aufteilen und deshalb gibt es eben nur ein paar Namen, die aufscheinen, so als prominente Autorinnen und auch die auf die Spiegel-Bestsellerliste kommen und so weiter. Das ist ein sehr enger Bereich. Also das ist diese eine Umbruchphase. Also wem ist das Buch als Kulturgut noch etwas wert? Wer hat die Kohle auch in Zeiten bei uns? Inflation, alles wird teurer. Man verdient ja nicht automatisch mehr dann und so weiter. Wirtschaftliche Krise. Deutschland ist wirtschaftlich in einer harten Krise. Man sieht auch nicht im Moment, wie es Aufschwung nehmen soll. Wovon, wodurch, mit wem, mit welchen Ideen und so weiter. Also das ist die eine Seite. Bücher kosten auch Bücher in Antiquariaten kosten was. AntiquarInnen müssen davon leben, dass Bücher verkauft werden und so weiter. Und wir sind in der Transformationsphase. Das Zweite ist, auch dies ist die Transformationsphase. Es ist ja logisch, dass KI Bücher, also Wissen besitzen muss, also Machine Learning einfach, und dafür braucht es Material. Und viel Material gibt es eben nicht digital, sondern ist erstmal analog nur verfügbar. Und deshalb muss es irgendwo herkommen. Und dann kauft man es auf. Und dann sagt man, naja, wenn wir ganz, ganz viel aufkaufen und dann halt so Antiquariate leer kaufen in dem Sinne, natürlich gibt es diese Bücher in anderen Editionen, natürlich gibt es das woanders noch, ist ja nicht so, dass du, ich kaufe in einem Antiquariat oder ich kaufe viele Bücher und dann sind die für alle Zeiten weg, das trifft ja nicht zu, aber das ist so ein Mechanismus fürs Machine Learning, weil das sind ja Large Language Models, brauchst du Inhalte und dann sagst du, der Großteil der Menschen nutzt digitale Inhalte, auch digitale Bücher, digitale Texte und so weiter. Also wenn ich meinen Studierenden heute sage, kauft euch ein Buch, dann gucken die mich an und sagen, ja, ist klar, ne, kauf du mir doch das Buch. Und die dann erwarten, ganze Bücher gescannt zu bekommen, was natürlich nicht passiert, weil es ja rechtlich verboten ist und weil es auch eine ethische Frage ist und so. Also da sind wir in der Umbruchphase. Insofern, da bin ich erst nochmal ganz auf der Ebene so, dass Texte werden gekauft, werden eingespeist, das ist ein daran wird man nichts machen, das ist eine normale Entwicklung, aber dass die Bücher dann vernichtet werden, das ist das, was ich hochgradig problematisch finde, genauso wie du das auch findest und so weiter, weil das hat so ein bisschen die Idee, wir kaufen, wir vernichten und am Ende bleiben wir übrig, die anbieten. Das ist die Logik, die ich pervertiert finde und die ich sehr, sehr kritisch sehe. Da werden wir rechtlich nichts dran machen können. Das ist eine ethische Frage, das ist eine Haltungsfrage, das ist eine Umgangsfrage. Aber ne, also juristisch kommst du der Sache halt nicht bei. Bücher, die du besitzt, darfst du vernichten. Besitz, den du hast, darfst du vernichten. Du kannst dein Haus abfackeln, wenn du sagst, mir gefällt das Haus nicht mehr. Ich will es abfackeln. Ich will jetzt nichts von der Versicherung, aber ich find's halt scheiße, wenn die lieber im Zelt wohnen, kannst du ja machen, das ist dein Besitz. So, das Perverse in Deutschland ist, dass Haustiere Eigentum sind, Besitz sind und so weiter. Das ist ja auch eine ganz perverse, nur aber es ist Besitzfrage. So, insofern nicht, also so eher sind die LeserInnen, und da ist man ganz auch sagen, die LeserInnen sind auch nicht gefragt, weil wer Bücher kauft, kauft Bücher. Und wenn man sagt, ich will keine Bücher mehr kaufen, dann ist das eben so. Es ist traurig, es ist für Buchmenschen katastrophal. Aber wenn du auch dich im Buchhandel umschaust, wenn du mit BuchhändlerInnen sprichst, wir haben ja Dennis Hasemann, unseren großartigen Buchhändler und Buchkolumnisten, dann siehst du einfach, der Markt ist knallhart. Wenn ich mit meinem Agenten über den Buchmarkt spreche, dann erzählt er mir auch immer, wie hart das ist, was die Umbruchphasen sind und so weiter. Also ich sehe das eher als eine Beobachtungsinstanz für die Transformation, in der wir uns befinden, wo wir wahnsinnig viel über unsere Zeit lernen, eben nicht nur über die, was machten die KI-AnbieterInnen, sondern wie sieht's real mit Kulturgütern aus, die vor allem materiell sind und an Orte gebunden sind und so weiter. Großteil des Buchhandels findet ja auch dann über Antiquariate, über ZVAB oder so statt, also auch digital, E-Commerce und so weiter. Also ich sehe das so als diese, naja, wir müssen genau hinschauen schauen, was das bedeutet und wann wird die nächste Stufe gezündet. Also das ist der Moment. So sehe ich das.
Mal gucken, welche nächste Stufe wir jetzt zünden, Markus, mit deinem nächsten Thema.
Es wird auf jeden Fall brutal. Ich spreche über den neuen Film von Uwe Boll, Citizen Vigilante. Der schreit um Citizen Vigilante, der neue Film von Uwe Boll, mit dem die Filmtrilogie Deutschland im Winter abgeschlossen wird, zeigt, dass es längst nicht mehr nur um eine Bewertung von Filmen oder anderen Medieninhalten geht. Hier prallen Jugendschutz, Plattformmacht und die politische bzw. gesellschaftliche Deutungshoheit aufeinander. Während die FSK in Deutschland eine Freigabe verweigert, veröffentlichte X, konkret Elon Musk, den ganzen Film. Uwe Boll spricht von Zensur, die Prüfstellen verweisen dagegen auf gesetzlich definierte Schutzrisiken.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Der Film Citizen Vigilante, auf Deutsch Bürgerwehr Volksrichter von Uwe Boll, mit Armin Hammer in der Hauptrolle, handelt von einem Mann, der heißt Sanders, der sich selbst zum Richter macht und Selbstjustiz übt, um gegen wahrgenommene Missstände vorzugehen. Im Zentrum steht aber die Frage, wie sich Gewalt und Strafverfolgung in eigener Regie auf die Gesellschaft auswirken und ob das Verhalten der Hauptfigur als Kritik oder als problematische Normalisierung von Gewalt verstanden wird. Und diese Debatte ist schon sehr, sehr, sehr alt, wenn man an die Dirty Harry-Filme denkt, an Filme mit Charles Bronson denkt, wo immer wieder dann sozusagen auch der Vater, die Tochter ist vergewaltigt worden, ist ermordet worden und so weiter und die Väter rächen sich. Und es gibt sehr, sehr viele, oder auch an Filme wie Equalizer, oder auch diese Rape Revenge Filmreihen wie I Spit on Your Grave. Also es gibt eine sehr, sehr lange Debatte auch um Irreversibel von Gaspar Noé. Also wir haben eine Debatte, die gerade hier stattfindet, was passiert, wenn jemand als Stellvertreter vermeintlich Gerechtigkeit übt in einem System, das nicht in der Lage ist, Gerechtigkeit zu üben. In einer nicht näher benannten europäischen Stadt wird eine junge Mutter vor den Augen ihres Sohnes von einem vorbeigehenden, als Migranten gekennzeichneten Menschen tödlich in den Hals gestochen. Eine Nachrichtensendung berichtet, dass Eltern Angst haben, ihre Kinder draußen spielen zu lassen und dass Frauen es vermeiden, nach Einbruch der Dunkelheit das Haus zu verlassen. Sanders, also der Rächer, der Citizen Vigilante, ist ein ehemaliger Offizier der US Army, der nach dem Tod seines entfremdeten Vaters nach Europa gezogen ist, um dessen Immobiliengeschäft zu übernehmen. Im Geheimen agiert er als Vigilante Citizen, ein kompromissloser Selbstjustizler, der gezielt Personen ins Visier nimmt, die der Justiz entgangen sind. Während ein Teil der Öffentlichkeit seine Handlung begrüßt, ist die Polizei unter der Leitung des Interpol-Chefs Henry entschlossen, ihn festzunehmen. Nachdem er eine Gruppe von Schutzgelderpressern getötet hat, stellt sich Sanders mehreren Schwarzfahrern in einem Bus entgegen. Er bezahlt ihre Fahrpreise, damit die Fahrt fortgesetzt werden kann, hält ihnen jedoch eine moralische Belehrung über die Auswirkungen ihres Verhaltens auf die Gesellschaft. Später besucht Sanders im Krankenhaus Elsa ein Vergewaltigungsopfer, das bei dem Angriff schwer misshandelt wurde. Er bietet ihr die Wahl, den Rechtsweg zu beschreiten, ohne Garantie auf Erfolg oder seine Intervention zu unterstützen. Sie entscheidet sich dafür, ihn zu unterstützen. Henry, also der Interpol-Ermittler, trifft Elsa später und bittet sie um eine Beschreibung ihres Besuchers, doch sie gibt bewusst eine Beschreibung an, die mit Sanders nichts zu tun hat. Sanders, dann später so zum Ende des Films, veröffentlicht so ein Bekennervideo und wendet sich mit seinen Aktionen gegen die woke Linke, gegen islamistische ExtremistInnen, gegen MigrantInnen und vertritt auch die Idee des großen Austausches, also diese neofaschistische Verschwörungserzählung. Schaut man sich die FSK und die Entscheidung an. In Deutschland erhielt der Film keine Altersfreigabe durch die FSK. Dadurch darf er nicht regulär über den Kino- und Handelsfahrt bzw. über öffentlich kontrollierte Kanäle verbreitet werden. Als Begründung werden vor allem extreme Gewaltdarstellungen sowie eine mögliche gesellschaftliche Wirkung genannt, die so die Sorge in eine hetzerische bzw. ausgrenzende Richtung gegenüber Migrantinnen gelesen werden könnte. Nach meiner Sichtung des Films muss ich sagen, das ist eine Befürchtung, die sehr viel Plausibilität in sich trägt, wenn man diesen Film sieht, der wirklich extrem schlecht erzählt ist, extrem schlecht gemacht ist, Gewalt als Gewalt, also ne, Gewalt als Gewalt, Exzesse darmacht und die Tötungen als unmittelbare Gerechtfertigung darstellt und so weiter. Also diese Bedenken der FSK kann ich nach meiner Sichtung des Films auf jeden Fall nachvollziehen. Wie reagiert Uwe Boll? Uwe Boll widerspricht der Entscheidung. Er deutet die Nichtfreigabe als politisch motivierte Zensur, also es passt genau zu unserer Zeit und dagegen richtet sich ja der Film und verweist darauf, dass der Film in anderen Ländern zugänglich sei. Außerdem macht er geltend, die Bewertung sei zu überempfindlich bzw. zu stark vorab durch die Debatte geprägt. In der öffentlichen Diskussion wird beschrieben, dass Uwe Boll bzw. sein Umfeld die Sperre faktisch unterlaufen habe. Elon Musk habe den Film auf X mehrfach bzw. zeitweise veröffentlicht, wodurch die Inhalte auch ein Massenpublikum erreichten, bevor formale Jugendschutzmechanismen greifen konnten. Also wir haben über 10 Millionen Streams des Films, über 40.000 Weiterleitungen und so weiter. Also es ist richtig viel passiert. Also das ist sein erster internationaler Massenerfolg, also Großerfolg, den Uwe Boll hier durch Elon Musk hatte. Der Kern der Kritik betrifft nicht nur die Gewalt, sondern auch die filmische Dramaturgie. Das Selbstjustizmuster wird als Verherrlichung gelesen, obwohl Boll betont, die Gewalt wurde gerade nicht als Lösung propagiert. Zusätzlich verschärfen die Besetzung, also Hammer mit Gewaltvorwürfen, Kannibalismusvorwürfen und so weiter, und die Kontroversen um einzelne Beteiligte den Deutungsstreit. Also das emotionalisiert die Debatte ja nochmal vollkommen anders. Boll wird nicht müde zu sagen, das ist einfach ein Hinweis darauf, so ist im Moment unsere Zeit, das muss kritisiert werden, das darf man kritisieren dürfen, aber ich möchte zeigen, dass Gewalt keine Lösung ist, das ist eine Haltung. Der Kernkonflikt ist also nicht nur juristisch, sondern vor allem demokratiepraktisch aus meiner Sicht. Wer darüber entscheidet, welche Bilder in welchen Rahmen zugänglich sind, beeinflusst nicht allein die Reichweite, sondern auch die politische Debatte und die gesellschaftliche Debatte. Die FSK ist für mich plural orientiert und unabhängig, orientiert am Jugendschutzgesetz. Entscheidend ist, ob Inhalte in einer Altersstufe als entwicklungsbeeinträchtigend oder gefährdend einzustufen sind. Gleichzeitig wird deutlich, wie schnell solche Prüfentscheidungen politisch aufgeladen werden, sobald der Verdacht entsteht, Gewalt- und Migrationsfragen seien nicht nur Jugendschutz, sondern Meinungsordnung. Genau hier setzt die problematische Erzählstrategie der Regieposition an. Boll behauptet Zensur, beschreibt aber zugleich einen Film, der nach FSK-Einschätzung geeignet ist, zu Gewalt gegen Migrantinnen aufzurufen. Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern ein Punkt, an dem Jugendschutz und politische Wirkung ineinandergreifen. Wenn Wirkung nicht kontrolliert werden soll, steht nicht die Freiheit der Kunst auf dem Spiel, sondern die Freiheit anderer, nicht als Zielscheibe von Gewaltfantasien sozialisiert zu werden, gerade bei jugendlicher Wahrnehmung, die besonders anfällig für narrative Rechtfertigungsmechanismen sein kann. Theoretisch lässt sich der Streit als Konflikt zwischen zwei Logiken lesen. Erstens zwischen normativer Schutzregulierung, die Risiken mindern soll, also Jugendschutz als Eingriff in die Reichweite, und zweitens zwischen Plattformlogik, die Sichtbarkeit erzeugt und Debatten verstärkt, ohne die gleichen Schutzfilter zu liefern. Das formale Prüfverfahren der FSK wird als Grundlage benannt. Das KK-Ergebnis bzw. die fehlende Kennzeichnung wird als rechtliche Wirkung erklärt und gleichzeitig wird gezeigt, wie eine Plattformdurchsetzung diese Schutzlogik in der Praxis aushebeln kann. Das ist auch einmalig sozusagen in der Filmgeschichte, dass das passiert ist. Das verändert die öffentliche Lage. Selbst wenn ein Film in kontrollierten Kanälen nicht gezeigt werden kann, kann er über soziale Medien zur Normalisierung führen und gezeigt werden. Praxisorientiert ist das der entscheidende Befund. Die Frage lautet nicht, ob Zuschauer ob Zuschauerinnen das gut finden oder nicht, sondern es geht, ob Zensur existiert oder nicht. Das ist die entscheidende Frage. Beziehungsweise nicht die entscheidende Frage, sondern ob Schutzregeln bei ausreichender Reichweitenumgebung noch Wirkung entfalten können und ob die Begründung debattenfrei die Risiken für Zielgruppen sichtbar genug adressiert. Ebenso scharf zu kritisieren ist für mich der Einwand, warum bestimmen 8 Personen, was Millionen sehen dürfen? Denn dieser Einwand verwechselt demokratische Legitimation mit formaler Zahlenlogik. Jugendschutz ist kein Abstimmungsrecht über politisch strittige Inhalte, sondern eine gesetzlich gerahmte Risikoprüfung für Minderjährige. Die entscheidende ethische Frage ist daher für mich, welche Verantwortung trifft ProduzentInnen, wenn der Inhalt erkennbar in die Richtung von Gewaltaufrufen gegen Gruppen gelesen werden kann? Boll stellt die Deutung als Überempfindlichkeit dar und betont, die Figur sei nicht als Held gekennzeichnet. Doch keine Verherrlichung ist als Behauptung zu schwach, wenn die Prüfinstanz die Gefährdung gerade aus Inszenierungs- und Rezeptionsrisiken ableitet. Die Kunstfreiheit schützt auch provokante Stoffe, aber nicht automatisch das Recht, jede mögliche Wirkung gegen den gesetzlich vorgesehenen Jugendschutz auf und auszuhebeln. Zusätzlich verschärft sich das Ganze durch die Plattformseite. Wenn ein Streaming- bzw. Verteilungshebel dort entsteht, wo Regulierungslogiken, auch staatliche Regulierungslogiken, fehlen oder langsamer greifen, wird ein neuer Machtfaktor sichtbar. Sichtbarkeit wird nicht durch Inhalte, sondern durch technische Zugriffsmöglichkeiten und Netzwerkeffekte entschieden. Das kann Debatten anfachen, aber auch die Verantwortung für Einstufungen verwässern. Kontroverse und Verbreitung verstärken sich für mich hier gegenseitig. Ein gesperrtes Werk wird besonders attraktiv und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die geschützte Altersgrenze zur bloßen Formalie wird. Marc, wie nimmst du die Debatte über Citizen Vigilante wahr? Worin besteht für dich etwa der Unterschied zu den schon genannten Filmen wie Ein Mann sieht Rot und den anderen Filmen?
Ja, Markus, schön, dass du es mitgebracht hast. Ein großes, wichtiges Thema, passt in viele Themen, die wir in den letzten Wochen zum Thema Kunstfreiheit, Künstler und politische Haltung gesagt haben. Ich bleibe dabei, Kunst darf alles, aber Künstler dürfen nicht naiv sein. Für mich ist Boll hier weniger klar Ideologe als ganz klar ein Krisen- und Provokationsverwerter. Der greift hier diese echten gesellschaftlichen Wunden auf, übersetzt sie dann in so grobe Exploitation-Dramaturgie, wie jetzt hier in Citizen Vigilante. Es ist natürlich problematisch, dass von dieser rechten Öffentlichkeit das als Bestätigung ihrer Erzählung gelesen werden kann. Europa im Kontrollverlust, Migranten als Gefahr, du hast es gerade schon alles alles besprochen und deswegen ist Ball für mich hier irgendwie perfekter Kulturkampfunternehmer. Der baut jetzt einen Film, der rechtsanschlussfähig ist. Die Kritik daran ist dann für ihn automatisch Zensur. Elon Musk macht auch auf X noch eine internationale Free Speech Show draus. Damit ist der ganze Film und der Diskurs zu einer großen Shitshow geworden für mich. Und für mich ist in der moralischen Bewertung fällt Uwe Boll leider komplett, fällt die Bewertung vernichtend aus für mich, weil ich finde, natürlich kannst du als Künstler, Künstlerin mit gesellschaftlichen Konflikten arbeiten. Auch mit Migration, Gewalt, Angst, Kontrollverlusten, klar. Kunst muss jetzt nicht brav sein, du kannst auch in unangenehme Räume reingehen, musst du manchmal auch, aber wenn du diese Themen nutzt, trägst du eine Verantwortung. Damit meine ich nicht die Verantwortung für Kontrollstellen oder die Verantwortung dafür, dass dich bloß nicht jemand falsch versteht. Das würde Kunst natürlich ersticken, das wäre naiv. Aber du hast Verantwortung dafür, die Anschlussfähigkeit von deinem Werk zu prüfen und ernst zu nehmen. Und wenn du so eine Selbstjustizfantasie erzählst, die von ganz klar, das ist auch abzusehen, der rechten Öffentlichkeit sofort als Bestätigung ihrer Welt, ihrer Weltsicht gelesen werden kann, dann reicht es eben nicht zu sagen, ja, das ist doch nur Kunst. Gerade als Künstler musst du doch dir dein Werk ernst genug nehmen, um zu wissen, welche Bilder, Affekte, Erzählungen man da in die Welt setzt. Und das ist mein Kernproblem damit. Nicht, dass Provokationen vielleicht politisch unbequem sind, sondern dass sie in dem Fall genau die Ressentiments füttern, von denen sie dann angeblich nur erzählen will. Also Boll fällt da durch. Und für mich, ähnlich wie du auch gesagt hast, ist diese FSK-Einordnung oder in dem Fall Sperre, die KK-Kennzeichnung, das reicht auch nicht. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Wir kennen das von früher auch noch. Bei mir war es das Verbotene Ärzte-Album, was natürlich als erstes als Privatsammlungsgoldene Schallplatte kursierte. Die musste man haben. Das ist leider immer so. Ich finde, da hast du eher von solchen Stellen die Verantwortung, diese Themen aufzuarbeiten. Und warum kann man da nicht Auflagen geben, wie Vorführungen mit Aufklärung und Diskussion vor Ort oder ist jetzt nicht unsere Aufgabe hier, das schnell zu lösen, aber du könntest natürlich diesen Film, statt ihn zu verbieten und im Zweifelsfall dann noch attraktiver zu machen und so eine heroische Märtyrererzählung zuzulassen für diesen Streifen, ihn mit entsprechenden Auflagen versehen. Das ist, glaube ich, machbar.
Ja. Ja, absolut. Und wenn wir schon bei der Kunst sind, bleiben wir auch bei der Kunst und gehen mit der Kunst raus und wir reden über Bilder der Macht oder Bilder des Machtverlustes oder machtlose Bilder oder machtvolle Bilder oder Rautenbilder oder ich weiß gar nicht, Marc, was sehen wir denn jetzt? Worüber redest du denn jetzt? Was ist denn das letzte Thema von uns heute?
Die Kunst- und Merkel-Afficionados warten natürlich schon lange drauf. Endlich wurde es enthüllt, das Kanzleramtsbild von Angela Merkel. Ich zitiere einen Satz aus der Tagesschau. Porträt für die Ahnengalerie. Merkel ist bald wieder im Kanzleramt. Angela Merkel hat nun auch ein Porträt für die Ahnengalerie im Kanzleramt. Das Werk des Freiburger Künstlers Jeremy Carras wurde nun öffentlich vorgestellt.
Ein Blick auf die Werke und Ausstellungen, die gerade für Gesprächsstoff sorgen. Kunst.
Ja, Markus, ich weiß, du hast ja wahrscheinlich auch schon die Fingernägel kauend sehnsüchtig darauf gewartet. Klar. Wann kommt es endlich? 4,5 Jahre. Frau Merkel hat sich Zeit gelassen, lange Zeit gelassen.
Ja. Und ist gut geworden? Was meinst du?
Dazu kommen wir gleich. Das braucht mehr als einen Satz, mein Lieber. 4,5 Jahre, die Biografie war wichtiger, das ordentlich aufräumen. Sie sagt selber, O-Ton, dass sie Distanz brauchte. Jetzt wurde am 30. Juni im Bode-Museum das Porträt von ihr enthüllt, hat sie zusammen mit Jeremy Carras gemacht, dem Künstler, der erstaunlicherweise, so viel zur Kurzmeldung, relativ unbekannt war vorher. Das ist ein vielleicht On-Brand-Underdog-Move von Merkel. Sie hat eben nicht irgendeinen berühmten zeitgenössischen Künstler gewählt, wie das Kanzlerinnen vor ihr gemacht haben. Also diese Kanzlergalerie, diese Bildergalerie gibt es seit Helmut Schmidt. Gibt es viele Beispiele. Helmut Schmidt hat sich von Bernhard Heisig malen lassen, Helmut Kohl von Albrecht Gese. Gerhard Schröder, die Älteren erinnern sich, hat dieses für mich hochnotpeinliche, vergoldete Porträt von sich mit so Schnörkeln von Jörg Immendorf malen lassen. Es gibt eine ganze Liste von Kanzlern, Ex-Kanzlern, AD, die sich da haben malen lassen. Der Boss-Move, würden junge Leute sagen, ist eigentlich, sich von einem angesagten Künstler malen zu lassen. Merkel hat in ihrer ja, vielleicht Bescheidenheit oder um auf diese Marke ihre politische auch einzuzahlen, einen unbekannten Künstler genommen. Ja, was sieht man darauf? Wir müssen es kurz beschreiben. Ich habe natürlich einen Link zum Künstler in die Shownotes gepackt, da sieht man auch dieses Bild. Das Gemälde, so viel muss ich dich gleich enttäuschen, zeigt sie nicht mit Raute. Sie ist keine Catcherin, sie hat nicht ihren Signature-Move gezogen, aber man sieht sie in ihrem doch einem ihrer ganz typischen kragenlosen Blazer. Sie steht vor so einem goldbraunen Hintergrund, der ist farblich so ein bisschen ihren Haaren entlehnt, in einem blauen Blazer. Bevor wir weitermachen in die Deutung, ich habe eine Gaststimme eingeladen. Lotte Haus ist mit mir Partnerin im Kunstkollektiv Maison Douce und sie ist sozusagen Porträtexpertin. Sie malt nicht nur Ölporträts von lebenden, echten Menschen als Auftrag oder in freien künstlerischen Interpretationen. Sie macht auch Filz, also 3D-Porträts, hat ein gutes Auge und die Erfahrung dafür. Und was sie zu dem Kanzlerinnen-AD-Bild sagt, das hören wir jetzt.
Ja, dieses Bild lässt einen ein wenig ratlos zurück. Also ich kann es als Malerin betrachten und da fallen mir zwei Sachen auf. Erstens, man muss ja auch mal was Positives sagen, es ist okay, finde ich, im Sinne von, es wird sich nicht über sie lustig gemacht, es ist nicht irgendwie entstellend, es ist auch nicht zu poppig oder respektlos oder so. Es ist okay in seiner Wirkung. Es hat eine gewisse Respekthaftigkeit, eine gewisse Gravitas. Aber, und jetzt kommt die andere Seite, es ist komplett reizlos. Es ist irgendwie ein reizloses Bild. Der Hintergrund, angefangen bei dem, ist wirklich was, wo ich so künstlerisch sagen muss, es ist unfassbar öde. Und dann hat man ihr Gesicht so, ja, es hat einen Ausdruck, es ist, man erkennt sie, es ist okay. Erinnert mich aber ganz stark an Leute, die mit einer Projektion arbeiten. Ich finde es irgendwie nicht souverän gemalt im Sinn von, ich sehe da eine starke künstlerische Handschrift drin oder ich sehe einen ganz besonderen Ausdruck in ihr eingefangen. Es ist irgendwie schablonenhaft, irgendwie seltsam mechanisch. Und was ich dann vor allem seltsam finde, ist dann der Kontrast zu ihrer Kleidung. Natürlich, wir kennen das alle, diese berühmten Merkel-Sakkos ohne Kragen, die sind schon eine Nummer für sich und die sind speziell formlos. Das gehört zu ihr, aber die Art, wie es auf dem Bild ist, irritiert mich zutiefst, denn ihr Gesicht ist relativ fein ausgearbeitet, fast der Versuch, es fotorealistisch zu machen. Und dann kommt dieses Sakko / Kittel, der überhaupt keine realistische Illusion erzeugt, denn er irgendwie flach bleibt, irgendwie einen sehr ungelenken Faltenwurf hat, der, wo ich sagen muss, ja, es gibt Malerei, in der es absolut relevant, legitim und völlig natürlich ist, sich nicht mit Realismus zu beschäftigen, nicht mit naturalistischen Erscheinungsformen. Aber hier changiert das im Bild zwischen einem versucht sehr naturalistischen Gesicht und dann einem, man möchte schon fast meinen, technischen Unvermögen, diese Faltenwürfe zu malen. Das ist doch etwas erschreckend, weil ich kann auch, selbst wenn ich dem Künstler jetzt nicht unterstellen will, dass er das einfach nicht hingekriegt hat, verstehe ich die künstlerische Botschaft dahinter nicht. Dann zu sagen, ja, aber das Sakko machen wir dann mal irgendwie flat und grob und ohne Illusion, ohne Tiefe. Was soll das für ein künstlerisches Statement sein? Erschließt sich mir einfach nicht. Als ich das Bild heute Morgen zum ersten Mal sah, musste ich spontan darüber nachdenken, Frau Merkel dieses Bild wohl gefällt. Und dann kam ich zu dem Gedanken, wenn Merkel selber malen würde, was würde sie wohl malen? Und dann musste ich an eine Serie von 360 Tage die gleiche Strandansicht bei diesigem Wetter denken. Und dabei dachte ich aber, sie hätte bestimmt an einem dieser 365 Tage irgendein kleines menschliches Detail dort eingefügt, wie zum Beispiel ein verlorenes Kinderspielzeug oder eine Badelatsche, was die Monotonie unterbricht, weil sie immer auch irgendwie auf ihre Art die Menschen gesehen hat. Und das fehlt komplett in diesem Porträt. Da ist diese Ebene von Humor und Menschenfreundlichkeit, die sie, man mag sie finden, wie sie will, aber meiner Meinung nach hatte, gibt es da nicht. Es bleibt komplett an der Oberfläche, an der Repräsentation. Ja, ein glanzloses Stück. Keine Blamage, kein großer Aufreger, aber irgendwie enttäuschend.
Ja, Lotte, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich teile sie. Karas kommt leider nicht so gut weg. Mir geht es auch so. Ich war eine Mischung aus ernüchternd über das Bildes und trotzdem auch nicht überrascht, weil es so total on brand für Angela Merkel ist. Dieses Bild passt zu ihrem politischen Stil, zu dem, was sie da hat. Dieser kleine Würfel, man sieht hinter ihr auf dem Schreibtisch diesen Würfel, der mit in der Ruhe liegt, die Kraft beschriftet war. Ich finde das interessant. Das muss sehr intensiv gewesen sein. Das ist ein junger Künstler, der nicht mit Promis und Macht und berühmten Persönlichkeiten in Berührung war, so wie ich das verstehe, hatte 20 bis 25 Sessions mit Angela Merkel. Sie haben laut ihr über Gott und die Welt gesprochen. Und für mich, ehrlicherweise, als Einordnung, das finde ich vielleicht interessant, es ist als Imagegeste zu lesen. Das wäre so mein Fazit zu diesem Bild. Es ist viel weniger ein künstlerischer Ausdruck, sondern es ist typisch Merkel, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist auch hier der letzte große Image-Gestus von ihr, wie sie sich sehen will, wie sie sich inszenieren will, auch als Kanzlerin. Lotte ist schon darauf eingegangen, dass von ihren Positionen, die sie eigentlich inhaltlich vertreten hat, dieses Bild es nicht schafft, das künstlerisch zu übersetzen. Ich sehe auch in dem Bild keine belegbare innere Motivation. Ich könnte mir das vorstellen, das ist natürlich auch zeitgeistig zu lesen, dass so eine bewusste triumphalistische Geste, die sie da macht. Ich muss sagen, das Werk ist mit Sicherheit auch von Merkel mitgesteuert. Wenn sie 20, 25 Sessions mit ihm hatte, kann ich mir nur bedingt vorstellen, wie frei er sich da bewegt hat, gerade als junger Künstler. Aber das ist natürlich offen. Das ist meine Interpretation. Für mich bleibt am Ende die Frage, und das finde ich an dem ganzen Sujet eigentlich mit am spannendsten, wie viel Kunst kann und darf denn überhaupt so ein Staatsbild haben und wie viel Staat verträgt denn überhaupt ein Kunstwerk? Ich finde, so ein offizielles Kanzlerporträt muss wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig leisten. Es muss natürlich aussehen wie die Person, es muss würdevoll sein, historisch anschlussfähig, darf auch nicht peinlich heroisch sein. Wie da die Darstellung scheitern kann, sieht man, wenn man sich alte Kanzlerporträts anschaut. Ich finde, da sind einige misslungene dabei. Für mich abschließend ist das ein Merkel Image-Bild, auch wenn es natürlich mühevoll gemalt ist. Ich finde, mein Abschlusskommentar zu diesem Bild wäre, dieses Bild lebt mehr vom Amt als von der Malerei. Für mich bleibt natürlich die Frage zum Schluss, Markus, wenn du jetzt ein Porträt von dir malen lassen würdest, für welche Galerie auch immer, was wäre denn dein Künstler? Wer müsste dich denn malen?
Die einzige Künstlerin, die mich malen könnte, wäre Lotte Haus natürlich, das ist auch selbstverständlich.
Sehr schön.
Weil sie dich ja auch schon sehr gut getroffen hat. Nein, aber im Ernst, also vielen Dank, liebe Lotte, für deine Einordnung natürlich als Porträtmalerin. Ich finde das Bild auf der einen Seite wahnsinnig farb- und konturlos. Das ist so uninspiriert, so nichtssagend, so egal. Es ist eher so ein bisschen unangenehm. Das fühlt sich nicht gut an. Gut, aber ich hatte auch nie. Ich bin ja vielleicht auch der Falsche, das zu beurteilen, weil das ja sozusagen, ich bin ja ein großer Merkel-Kritiker. Und also das mal außen vor. Also ich finde es farb- und konturlos. Ich finde es eher unangenehm in der Wirkung. Und ich finde es von dem jungen Künstler wahnsinnig und nicht mutig. Du hättest einfach die Chance gehabt, du bist ein junger Künstler, dir wird ein Raum geöffnet, du hast einen Moment, so eine Vision darzustellen, eine Marke zu hinterlassen, zu sagen, okay, ich gebe einen Move. Und dann präsentierst du dich in so einer Chance. Natürlich ist sie auch eingegrenzt. Natürlich, ich kann ja nicht alles machen, aber was er will, aber warum denn nicht? Dann sagst du halt so, okay, sorry, mache ich halt kein Kanzlerin-Porträt. Natürlich ist das ein Doorkeeper, du kommst halt rein, du wirst jetzt viel Kohle aufrufen können, du bist Fame, aber wenn du Künstler bist, sagst du dann so, nee, wenn ich nicht machen kann, was ich will, fuck you. Also dann behaltet euer, ja, ich finde da die künstlerische Souveränität aufzugeben, aus dem Blick halt so opportun zu sagen, oh, es reicht der Möglichkeiten der Kontakte, der Wahrnehmung, bla bla bla. Das finde ich wahnsinnig enttäuschend. Und ich war genauso enttäuscht natürlich über jemanden, den ich sehr, sehr verehre, wie Immendorf, den ich auch noch persönlich kennengelernt habe, in dessen Klassen ich sitzen durfte und hospitieren durfte, also nicht als Künstler, sondern aus anderen Connections. Und das war einfach inspirierend, das war großartig, das war fantastisch. Und dann noch mit dem kompletten Gegenpart Lüpperts zusammen. Das waren Düsseldorfer Kunstakademie-Zeiten, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe oder auch wahrgenommen habe. Und da finde ich mir so als junger Künstler musst du Gas geben, und ich war von Immendorf einfach sehr enttäuscht, was er da abgeliefert hat und wie er auch sich hat reinreden lassen und so weiter, immer in seiner totalen Punk-Attitüde. Und ich hätte an seiner Stelle Immendorf, Staatskünstler, also genau das, was er hätte nicht machen sollen. Und hier ist einfach das Unmutige, und du trittst da halt so auf. Und im Endeffekt ist es klassisch, Macht korrumpiert Kunst. Also liebe Künstlerin, Finger weg von der Macht. Die Macht ist ein Teufelskreis, den du nicht befeuern sollst. Und da halte ich mich an Jonathan Mese. Ja, also auch, obwohl ich mit Jonathan Mese gar nicht so viel anfangen kann. Ja, künstlerisch nicht, von der Haltung her nicht, als Typ nicht. Aber dieses Moment befeuert nicht den Teufelskreis Politik. Ja, das hat er immer gesagt. Und das finde ich einfach total wichtig. Das heißt, man kann, also und sollte durchaus politische Künstlerin sein. So ist ja die Entscheidung der Künstlerin. Aber sympathisiere und kollaboriere nicht mit der Macht. Lass die Finger davon. Ja, also das ist unvorstellbar. Also für mich ist es unvorstellbar, ich könnte niemals in einer Partei irgendeine Funktion übernehmen. Da wird es eine Selbstaufgabe. Für mich persönlich, also ne, nicht im Verallgemeinert so. Und das ist einer der größten Fehler. Und wer einmal vor der Macht einknickt, dem steht keine künstlerisch große Karriere vorbei. Also von daher, sein Ende am Anfang. Halleluja. Und wir sind auch am Ende.
Fantastisch, Markus. Das hatte schon viel mehr Tiefe als der Faltenwurf auf diesem Bild. Fugis, danke, dass ihr in dieser XL-Folge mit uns dabei wart heute an diesem Samstag. Wir sind nächste Woche selbstverständlich wieder für euch da, wieder mit Schlagzeilen der Woche, die wir für euch vergolden. Ihr findet alle Folgen natürlich auf fugengold.de. Bleibt uns gewogen, und bis nächsten Samstag sagen wir:
Bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfiehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.